Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 1 am 17:30. Wir kommen zum Regionaljournal.
Regionaljournal Basel heute mit diesen Themen. Basel darf den Staatsschutz nicht selber kontrollieren. Der Bundesrat macht der Regierung einen Strich durch die Rechnung. Ein druckender Via-Morgenstreich, das Stücke-Shopping steht vor dem nächsten heissen Wochenende. Und als Ethnologin nimmt sie auch Basel unter die Lupe. Rebecca Ehret, unsere Tandem-Gast. Rebecca Ehret, wäre es für Sie interessant, das Quartier rund ums Shoppingcenter anzuschauen, genauer?
Ja, würde mich noch interessieren, vielleicht in der nächsten Zeit, ja.
Wie das könnte aussehen, darüber reden wir im zweiten Teil von unserer Sendung. Und das Wochenendwetter, das zeigt sich von seiner besten Seite. Es bleibt sonnig und mild. Am Mikrofon Wanda Düring. Basel darf den Staatsschutz in Bern nicht selber kontrollieren, so wie das die Regierung plant. Nachdem letztes Jahr herausgekommen ist, dass Mitglieder vom Grossen Rat fischiert worden sind, hat die Regierung nach Lösungen gesucht, wie sie den Staatsschutz kontrollieren könnte. Weil so eine Kontrolle von außen nicht möglich ist, will die Regierung so eine Aufsichtskommission intern einstellen und sie so in die Staatsschutzbehörde integrieren. Jetzt lehnt der Bund aber das Modell ab. Er bleibt beim Standpunkt, dass der Kanton nur dann Einsicht in Staatsschutzakten bekommt, wenn der Schweizer Geheimdienst das auch erlaubt. Im Interview mit dem Peter Pollack sagt der Vorsteher vom Basler Justiz- und Sicherheitsdepartement, der Hans-Peter Gass, er sei mit der Antwort aus Bern nur bedingt zufrieden, weil...
Das ist uns ja zu wenig gewesen. Das ist uns in der Vergangenheit schon zu wenig gewesen, weil wir gesagt haben, wir müssen die Möglichkeit haben, zu schauen, was für Daten hier bewirtschaftet werden, wenn wir eine wirksame Kontrolle haben wollen. Jetzt offeriert der Bund ein Gespräch. Ich habe das Gespräch jetzt dankend angenommen. Wir werden uns jetzt am 6. November mit dem Bundesrat Ueli Maurer treffen und mal miteinander nach einer sinnvollen Lösung schauen. So wie es jetzt daherkommt, ist es für mich nach wie vor ungenügend. Wie gesagt, das ist für mich keine wirksame und griffige Kontrolle.
Sie haben das Gespräch am 6. November. Eigentlich hat es einmal geheißen im Vorfeld, wenn der Bund das ablehnt, also die Verordnung aus Basel-Stadt, dann sei das gescheitert. Ist jetzt das Gespräch quasi das Suche nach einem gemeinsamen Kompromiss?
Ich glaube, man muss im Bund schon attestieren, dass der Bundesrat Ueli Maurer bemüht ist, darum auch auf nationaler Ebene einen Kontrollmechanismus zu finden. Er hat jetzt seit Anfangsjahr eine eigene nachrichtendienstliche Aufsicht ins Leben gerufen. Die ist allerdings noch im Aufbau begriffen. Und er will auch auf nationaler Ebene eine Verordnung schaffen und eine gewisse Rechtsgrundlage schaffen. Also ich glaube, er hat gesehen, dass da Handlungsbedarf gegeben ist und ich habe den Eindruck, er ist auch willens, da etwas zu machen. Aber wie gesagt, das ist alles noch nicht umgesetzt. Und für uns, das haben wir ja auch gesagt, wäre eigentlich der letzte Schritt allenfalls staatsrechtliche Klage ans Bundesgericht und schauen, wer von uns beiden jetzt recht hat. Aber wenn er schon jetzt Gesprächsbereitschaft signalisiert, dann nehme ich das natürlich wirklich dankend entgegen und dann suchen wir mit ihm das Gespräch, weil wir sind, glaube beide an einer guten Lösung interessiert.
Sagt der Basel-Sicherheitsdirektor Hans-Peter Gass. Zu den Meldungen. Die Ausfahrt Kliebeck ist seit der Eröffnung der Basler Nordtangente geschlossen und bleibt es auch. Das hat die Regierung vor zwei Wochen noch einmal unterstrichen. Der endgültige Entscheid über die Zukunft der Ausfahrt Kliebeck muss aber der Bundesrat fällen, erklärte Thomas Rohrbach vom Bundesamt für Strassen.
Der Bundesrat entscheidet bei jedem Nationalstrassenabschnitt die Linienführung, die grobe und wo das die Anschlussstellen sind. Also wo kommt man drauf und wo kommt man drauf. Und im Fall von Kliebeck, von diesem Anschluss, hat er den Anschluss beschlossen, also hat dort eine Ausfahrt wollen. Das heisst, wenn man den zutun will, muss man auf einen Bundesratsentscheid zurückkommen. Und das ist nach unserer Meinung kann das nur der Bundesrat selber.
In der Regel tun Kantone oder Regionen der Bundesrat anfragen, weil sie eine Ausfahrt wünschen. Dass ein Kanton eine Ausfahrt will schliessen, das ist schon außergewöhnlich.
Ich bin jetzt 6 Jahre im Astra und ich habe diesen Fall noch nie erlebt.
Die Abklärungen vom Bund über die Zukunft der Ausfahrt Kliebeck dürften in den nächsten Wochen anfangen. Falls die Ausfahrt wirklich geschlossen bleiben soll, muss noch geklärt werden, ob der Kanton Basel-Stadt die Ausfahrt am Bund abkaufen müsste. Die Basler Regierung erhöht auf Anfang Jahr die kantonalen Beiträge an die Krankenkassenprämie. Die Regierung reagiert damit auf die massiv höheren Krankenkassenprämie nächstes Jahr. mit einem Beitrag zum Prämienverbilligen, wo die Regierung den Versicherten mit tiefem Einkommen stärker unter die Arme greifen. Die Regierung rechnet, dass der Kanton nächstes Jahr Beiträge in der Höhe von rund 140 Millionen Franken für Prämienverbilligungen ausschüttet. Das sind 11,5 Millionen Franken mehr als das Jahr. Das trockene Wetter macht der Rheinschifffahrt zu schaffen. Wegen dem niedrigen Wasserstand können die Frachtschiffe viel weniger laden als sonst. Die Ladung muss darum auf mehrere Schiffe verteilt werden. In Basel ist heute ein Pegelstand von weniger als 5 Meter gemessen worden. Das ist ein Pegelstand, wie er das letzte Mal 2003 im Hitzesommer gemessen worden ist. Heute Morgen ist es auf dem Eschenplatz zu einem Verkehrschaos gekommen. Ein Tramli von der BVB-Fahrschule ist etwa um 10 Uhr entgleist und dann in einen 14er-Tram reingefahren. Verletzt hat sich dabei niemand. Seit gut einer Woche ist in Basel Stücke Einkaufszentrum offen und schon gibt es die ersten Probleme. Am letzten Wochenende ist es im Quartier zu einem Verkehrskollaps gekommen und in der Umgebung des Stücke haben sich Abfallbergen aufgetürmt. Bei der Senderleitung ist man sich diesem Problem bewusst und man will auch etwas dagegen machen, Thomas Kambo.
Verstopfte Strassen, zuparkierte Quartiere und Berge von Abfall rund ums Einkaufszentrum. Das erste Wochenende vom Stücki Center ist ziemlich chaotisch verlaufen. Rund 120'000 Personen sind gekommen und haben für Verhältnisse gesorgt, wie sie in Basel sonst nur am Morgenstreich herrschen. Das sind sogar mehr Leute gewesen, als der Stücki-Manager Jan Tanner erwartet hat.
Wir haben gewusst, das Einkaufserlebnis, das Shoppingerlebnis bei uns ist wirklich fantastisch. Dass aber gerade so viele Kunden werden kommen, da sind wir wirklich positiv überrascht worden.
Die positive Überraschung hat aber ziemlich viele negative Folgen gehabt. Und die möchte man in Zukunft möglichst vermeiden. Im Durchschnitt rechnet man mit rund 20'000 Stücke Besucher pro Tag. Und diese Zahl wäre problemlos zu bewältigen. An Spitzentagen wie dem Wochenende braucht es aber Zusatzmassnahmen, beispielsweise beim Autoverkehr. Lange Stau wie am letzten Wochenende sollte es nicht mehr geben.
Es wird auch an diesem Wochenende wieder gezielt natürlich Verkehrskadetten, Verkehrsdienst und Kantonspolizei geben, wo der Verkehr dort leitet, speziell auch durch die Freiburger Strasse, weil bis jetzt hat eigentlich sind alle Gäste durch die Hochberger Strasse gekommen. Das hat dann eben dort auch zu Staus geführt.
Sagt der Centerleiter Jan Tanner. Man hat auch gemunkelt, im Stücki heig ist zu wenig Parkplätze. Das stimme ich aber nicht.
Parkplätze haben wir genug. Es war eher die Anfahrt, die ein bisschen enger war. Aber das wird sich das Wochenende sicher besser einpendeln.
Trotz der vielen Parkplätze, man kann das Stücki auch sehr gut mit dem Velo, zu Fuss oder mit Tram und Bus erreichen. Gerade im Ausbau des öffentlichen Verkehrs ist ziemlich viel Geld investiert worden.
Dass jetzt ein 7,5-Minuten-Takt ist, ist finanziert worden durch uns. Die Busstation selber ist durch uns auch finanziert worden. Also ich denke, da sind sehr viele Aktivitäten schon gemacht worden, wie auch die Brücke, die gebaut worden ist, ein Stück Steg ist durch uns finanziert worden.
Zählt der Jan Tanner auf. Aber als die Leute die gute Anbindung vom Stücki an öffentlichen Verkehr auch wahrnehmen, da müssen wir noch dran arbeiten. Das Stücki kämpft aber auch mit einem Abfallproblem. Ganze Abfallberge liegen zu oben am, ums Zentrum herum. Da würden sie jetzt mehr eigene Putzleute einsetzen und auch enger mit der Stadtreinigung zusammenarbeiten, sagt der Jan Tanner, denn das sei nicht nur ein Stücki Problem.
Das ist ein soziales Problem, wo heute eine Mentalität ist, wo man einfach das Zeug fortschießt. Und das fährt bei einer Eigenverantwortung auch an, bei jedem selber, dass er da mit der Umwelt und im Spezifischen jetzt auch bei uns mit den Nachbarn entsprechend respektvoll umgeht.
Überhaupt haben sie mit den Anwohnern ein gutes Verhältnis. Die sind froh, dass es jetzt wieder neues Leben gibt auf dem Areal, wo bis vor kurzem noch öd und leer gewesen ist. Dafür würden sie auch gewisse Unannehmlichkeiten in Kauf nehmen, die so ein grosses Einkaufszentrum halt mit sich bringt. Bei der Stückeleitung gibt man sich alle Mühe, als sich die Unannehmlichkeiten in Grenzen halten.
Sie hören das Regionaljournal Basel auf RS1. In 20 Minuten ist es 6 Uhr, Zeit für unseren Tandemgast Rebecca Ehret. Ich habe Sie am Anfang von der Sendung gefragt, ob Sie das Quartier rund ums Stücki gern würden erforschen. Was werden da die besondere Herausforderung?
Guten Abend, Frau Düring. Also was mich dort würde sehr interessieren, So als Teilfrage, wie sich zum Beispiel das Freizeitverhalten von Jugendlichen auch geändert hat. Offensichtlich ist es ein sehr attraktiver Ort, auch für Kinder und Jugendliche. Das heisst, dass über Mittag nach der Schule auch allweg um 4 Uhr sich vermehrt Jugendliche, statt dass sie auf den Spielplatz gehen oder im Pausenhof weiterbleiben, dass sie dort in das Shoppingcenter gehen und sich dort ihre Zeit vertreiben. Und das, denke ich, das ist eine grosse Veränderung, die auch nicht nur positiv ist, denke ich, für das Verhalten von den Kindern. Und das fände ich mal noch spannend, das genauer anzuschauen.
Was macht denn so ein Shoppingcenter allenfalls aus dem Quartier? Es hat ja rundum einen Wohnraum, meistens einen günstigen Wohnraum. Was passiert mit so einem Quartier denn?
Wenn es ein Shoppingcenter gibt.
Vor allem so ein grosses, ja.
Was es jetzt ganz konkret 1:1 für ein Quartier ausmacht, kann ich nicht sagen. Also man hat es ja gehört, dass mit dem Verkehr gibt sicher mehr Verkehr. Es ist mehr Betrieb da. Offensichtlich finden ein Haufen Leute, dass es auch angenehm ist, dass die Brache jetzt da wieder belebt ist. Dass mit dem Verkehr und dem Abfall finden die Leute allweg weniger glatt. Man müsste vielleicht auch mal sich eine Zeit lang da quasi mit Teilnehmern der Beobachtung ein bisschen umtreiben und umschauen und auch mit verschiedenen Leuten Gespräche suchen, Passanten, Passantinnen und auch Besucherinnen und Besucher und Bewohnende vom Quartier selbstverständlich.
Sie haben ja schon Feldforschung gemacht in Basel, ganz am bestimmten Quartier, im St. Johann. Was haben Sie dort genau untersucht?
Die Untersuchung im St. Johann-Quartier war im Rahmen eines grösseren nationalen Forschungsprogramms. Nationales Forschungsprogramm 39 zu Migration und interkulturellen Beziehungen. Und wir haben dort Vergleich Basel, Bern und Zürich, vergleichbare Quartiere angeschaut. Ich habe St. Johann und dort untersucht, was es für Formen von Integration und auch von Segregation geht, was für Netzwerke verschiedene Bevölkerungsgruppen haben, wie auch der Aspekt von der Aufwertung erlebt wird von der Bevölkerung. Und wir haben dort das Quartier als Ganzes anschauen wollen. Also wir haben natürlich nicht alle können befragen, aber doch sehr unterschiedlich Bewohnende befragt, um auch zu schauen, wie das Quartier lebensweltlich erlebt wird zu dieser Zeit.
Der Aspekt von der Aufwertung meine ich auch, dass man dort jetzt Luxuswohnungen baut in der Nähe neben einem Arbeitsquartier. Was bewirkt das in der Bevölkerung, so einen Wechsel, so einen extrem grossen Wechsel eigentlich von einem Arbeitsquartier eigentlich zu einem Luxusquartier?
Ja, was passiert spannend ist gesehen, dass ich Leute befragen wo seitdem sie auf der Welt sind, im St. Johann gelebt haben, ältere und jüngere auch, Männer und Frauen. Und sie haben gesagt, dass sie sich eine Art verdrängt fühlen, also Alteingesessene, wie wir die dann genannt haben, dass sie sich verdrängt fühlen, dass sie quasi beraubt werden, haben Platz, wo sie doch denken, sollte auch bis zu einem gewissen Grad reingehören, dass sich sehr schnell sehr viel verändert, was viele Leute sehr unangenehm empfunden haben, was damals auch noch mehr gewesen ist, an die 90er Jahre und dann 2001, 2003, ist, dass die grossen Baustellen, ich besinne mich, ein älterer Herr, ein Basler, hat mir mal gesagt, wir sind ja der Abfallhaufen von der Stadt. Das heißt, also so empfunden worden ist, dass die Aufwertungsrhetorik geht immer auch einher mit einer Abwertung. Also, dass die Leute auch gefunden haben, was müssen wir denn da aufwerten, was sind wir denn selber wert. Und ich glaube, das ist eine ernstzunehmende Tatsache von den Bewohnenden.
Die Aufwertung geht eigentlich dann an der Bevölkerung vorbei? Also.
Nee, man kann nicht für alle in jedem Bereich das sagen, aber ich denke, man könnte im Prinzip ein bisschen sensibler mit Alteingesessenen, sei es das Migrantinnen und Migranten oder auch Baslerinnen und Basler, könnte man da ein bisschen sensibler umgehen.
Wenn man jetzt gerade das Volta-Areal zum Beispiel anschaut, das sind jetzt extrem teure Wohnungen, Luxuswohnungen, ganz ein neues Quartier ist da eigentlich aus dem Boden gestampft worden. Was für Menschen kommen in so ein Quartier?
Also, das kann ich nicht beurteilen. Man erhofft sich, dass vermehrt auch Leute mit einem sogenannt höheren sozioökonomischen Status, also einfach mehr Geld verdienen, jetzt auch ins Quartier würden ziehen. Man erhofft sich auch, dass es eine Art Durchmischung gibt, also sowohl von sozioökonomischen Status her als auch von der Herkunft. Man erhofft sich sehr, dass es ein attraktiver Ort ist, auch zum Wohnen für alle internationalen Leute, die auch bei der Novartis arbeiten oder anderen Firmen. Also dass so quasi eine Multikulturalität wo eher selektiv funktioniert, also dass es weniger die alten Gruppen von Einwanderern und Einwandererinnen sind, sondern dass jetzt wirklich die neuen die Hochqualifizierten sollten angesprochen werden, dass sie auch das Basel attraktiv finden zum Wohnen.
Aber die Durchmischung, ist das nicht ein bisschen eine Illusion? Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das Quartier könnte an Leben verlieren. Wenn Sie jetzt sagen, vor allem Leute, die vielleicht beim Campus von der Novartis arbeiten, das sind Leute, die unter der Woche schlafen dort vielleicht und am Wochenende ins Flugzeug steigen und hey, chatten.
Ja, das kann ich so auch nicht beurteilen. Ich denke, ein wichtiger Punkt ist, dass Durchmischung so ist natürlich dann nicht mehr möglich, wenn der günstige Wohnraum nicht mehr existiert zugunsten von einem teuren Wohnraum. Es gibt aber immer wieder auch so genossenschaftliche oder stiftungsmässige Versuche, wo dann tatsächlich das Vermögen, dass sowohl wohlhabendere einkommensstärkere Personen wie auch einkommensschwächere Personen können in einem gleichen Block beispielsweise wohnen. Das gibt es schon.
Rebecca Ehret, Ihr Name ist auch bekannt im Zusammenhang mit dem Integrationsmodell für Basel. Das haben Sie verfasst, entwickelt. Die Hauptaussage aus diesem Modell ist ja fördern und fordern. Also zum einen das gute Potenzial von Migrantinnen und Migranten zu fordern, also auszunutzen und auf der einen Seite auch von den Migrantinnen und Migranten zu fordern, also zu verlangen, dass sie sich auch aktiv integrieren. Damals war das ja ein ganz völlig neuer Ansatz gewesen. Wie sind Sie auf den gekommen?
Ich muss hier schnell ein bisschen korrigieren, weil das mit dem Fördern und Fordern ist im Vorwort von Jörg Schild gestanden. Ich selber im Integrationsleitbild dann innen selber hat das Begriffspaar so nie gebraucht. Was mit dem Fördern gemeint war, ist, dass man sich in einer vernünftig ausgerichteten Integrationspolitik von dem sogenannten Defizitansatz, dass man immer nur will, dass man Blick auf die Mängel hat, was man für Mängel müsste bei den Zugewanderten kompensieren und vermehrt auch auf die Ressourcen schaut, also zum Beispiel die Vielsprachigkeit, soziale Kontakte, soziale Vernetzungen, Ressourcen ganz unterschiedlicher Art und die eben auch fördert. Das ist sicher, das haben Anwenderinnen und Anwender, Leute aus der Praxis eigentlich schon lange postuliert, aber dass man das in einer offiziellen Politik sich wirklich möchte, von einem Defizitblick auf einen Potenzialblick umorientieren, das ist damals, denke ich, ja,
ist in der Zeit auch,
ja, das muss ich jetzt nicht gerade sagen, aber also es ist, in der Literatur ist es eigentlich schon lange drin gewesen. Ich denke, es war auch in der Kombination mit den anderen Punkten, dass Integrationspolitik soll ein gesamtgesellschaftliches Anliegen sein und eben auch in die ganze Städteplanung mit reindenkt werden, weil ja Segregationen eben auch quasi wie ein Bild sind, ein Abbild von dem alten Fehler von der alten Zuwanderungspolitik, Migrationspolitik. Und das Dritte ist vor allem, das ist sicher neu gewesen, der Aufruf zu einem sorgsamen Umgang mit Differenz, also dass man aufhört, soziale Probleme oder strukturell bedingte Probleme mit Kultur in einem statischen Sinn zu erklären.
Mhm. Jetzt das Modell, das hat einen riesen Erfolg gehabt. Heute ist es ein stehender Begriff. Sogar beim Googlen findet man es in Wikipedia. Basel Integrationsmodell. Haben Sie damals mit so einem Erfolg gerechnet? Haben Sie damit gerechnet, dass das so einschlägt?
Nein, ich glaube nicht, dass das irgendjemand können so absehen. Es ist, ich denke, wie oft bei diesen Sachen, die Zeit ist reif gewesen. Es war auch die Zeit noch spannend, wenn man die Integrationspolitik und die Integrationsdynamiken anschaut, dass eigentlich in den 90er, weil es ja vom Bund her keine offizielle Integrationspolitik gegeben hat, hat man in den grösseren Städten angefangen, das Thema auf die politische Bühne zu bringen. Und es ist ja dort in der Legislaturperiode, meine ich, 96 bis 2000, ist das Integrationspolitik und Stadtentwicklungspolitik sind zusammen
Hand in Hand,
auf die Bühne gekommen. Mhm. Und darum hat mich das auch dann so interessiert, die Forschung im St. Johann zu machen, weil dort sind wir beide Thematiken drin.
Sie sind ja Ethnologin, aber wenn ich so zuhöre, hat das sehr viel auch mit Soziologie zu tun. Mhm. Gibt es Schnittstellen oder wo sind die Scharnier zwischen Soziologie und Ethnologie?
Also wenn man Soziologie mal grob unterteilt in eine, die mehr quantitativ schafft und eine, die mehr auch qualitativ schafft, dann gibt es ganze Haufen Ähnlichkeiten zwischen der qualitativ arbeitenden Soziologie und der Ethnologie. Also uns geht es auch weniger darum, irgendwelche sozialen Phänomene können zu quantifizieren, sondern soziale Prozess, soziale Entwicklungen, Entwicklungen von Gruppenbildungen, dass man die versteht in einem grösseren Zusammenhang auf qualitative Art, aufgrund von teilnehmender Beobachtung, Interviews. Wir sind auch in der Ethnologie, denke ich, weniger starr mit der Methodenwahl. In der Soziologie ist eher noch so, dass man von gewissen theoretischen Modellen ausgeht und aufgrund von denen dann Fragen ableitet und gewisse Phänomene möchte aufgrund von dem erklären. In der Ethnologie versuchen wir eigentlich den umgekehrten Weg zu gehen, also von den Leuten, die mit ihnen zusammen sind, mit ihnen schwätzen, informell auch, sie beobachten den Alltag, ist sehr wichtig, beobachten, dort daraus eigentlich dann Fragen zu generieren.
Sie haben jetzt vor allem Leute hier in Basel beobachtet. Jetzt sind Sie auch an der Hochschule Luzern tätig. Aber wenn ich Ethnologin höre, denke ich eher an eine Forscherin, die in Südamerika Völker beobachtet, untersucht oder afrikanische Volksstämme dann auf den Grund geht. Was zieht den Namen nicht auch dort aus? Wenn Sie nicht aus Rissen rausgehen. Ethnologie, muss vielleicht schnell sagen, heisst eigentlich außereuropäische Volkskunde und Sie befassen sich mit Basel.
Ja. Ich habe meine erste grössere ethnologische Forschung in einem westafrikanischen Land durchgeführt. Und zwar in Sierra Leone, in einem städtischen Umfeld. Und dort ist es mir eigentlich darum gegangen, wie über Prozesse von Sprachstandardisierungen die Leute, die mit den Sprachen zu tun hatten, ist es darum gegangen, dass 4 von den 21 nicht verschriftlich, damals bis dort an noch nicht verschriftlichte Sprachen standardisiert worden sind und verschriftlicht worden sind. Und mich hat interessiert, wie über den Weg von dieser Standardisierung so Ideen von ethnischer Identität zustande kommen. In Afrika klassisch.
Also Sie sind dort gesehen. Ist es denn ein Unterschied im Vorgehen jetzt bei Ihrer Arbeit, ob Sie das in Afrika machen oder hier in der Schweiz? Im Vorgehen ist mir klar, dass es ganz zwei verschiedene Welten sind. Aber
Im Vorgang ist es, nein, gibt es keine Unterschiede. Also was ich auch versucht habe, im St. Johann bei der Befragung so durchzuziehen, ist, dass ich quasi als Fremde in das Quartier reingekommen bin und mir die Realität vom Quartierleben wirklich von den Leuten, die im St. Johann wohnen, erfragt habe. Und das Gleiche habe ich auch in Sierra Leone gemacht. Ich glaube, das ist auch, was die Ethnologie nach wie vor auszeichnet, dass man wirklich versucht, den Blick von den Leuten selber zu verstehen. Also ihre Lebenswelt von innen aus her versucht zu verstehen und zu erfragen.
Jetzt, wenn Sie jetzt unterwegs sind in Basel, Sie leben ja immer noch in Basel, wenn Sie da unterwegs sind mit dem Velo, sind Sie denn die Ethnologin oder sind Sie der Rebecca Ehret? Können Sie abschalten oder sind Sie immer noch am Beobachten, was in den Quartieren passiert?
Also, ich kann das gar nicht wirklich trennen, die Berufsperson und die private Person. Ich denke, es gibt immer wieder laufend Fragen, die mich beschäftigen, die mich interessieren, wo ich auch anknüpfen kann an frühere Forschungen, frühere Untersuchungen. Und die interessieren mich natürlich. Und da frage ich mich auch nach. Aber es ist nicht immer, dass ich als Ethnologin unterwegs bin und Notizen mache bei allem. Aber ich glaube, der beobachtende Blick, der bleibt.
Finden Sie auch neue Inspirationen, wenn Sie so unterwegs sind?
Manchmal schon, ja.
Rebecca Ehret, vielen Dank für das Gespräch. Mittlerweile ist es auch schon bald 6:03. Damit kommen wir nochmal auf einen kurzen Blick auf die Sendung, aufs Wichtigste noch einmal. Basel kann den Staatsschutz nicht selber kontrollieren. Wo letztes Jahr rausgekommen ist, dass Mitglieder vom Grossen Rat fischiert werden, hat die Regierung keine Einsicht bekommen in die Akten. Dafür braucht es das Erlaubnis vom Schweizerischen Geheimdienst. Das will jetzt die Basler Regierung umgehen und will eine eigene Aufsichtskommission bilden, die im Staatsschutz integriert ist. Das passt dem Bundesrat aber nicht. Am Eröffnungswochenende vom Stücki-Einkaufszentrum ist es zu einem Verkehrschaos gekommen. Und schon in der ersten Woche nach der Eröffnung zeichnen sich Probleme ab, vor allem wegen dem Abfall. Das Problem will die Leitung vom Einkaufszentrum jetzt lösen und mehr Putzleute einsetzen. Wettermässig darf man sich aufs Wochenende freuen. Thomas Kleiber von SF Meteo.
Morgen Morgen kann es lokal zuerst ein bisschen Nebel haben, am ehesten im Laufental und am Rhina. Sonst scheint morgen die meiste Zeit die Sonne. Der Himmel ist allerdings manchmal eher weisslich als blau. Am frühen Morgen ist es recht kühl mit nur etwa 7 Grad, aber der Tag durch wird es mild und es gibt in Basel 20 Grad, in Liestal 19, in Laufen und in Gelterkinder 18 und in Rünenberg 17 Grad. Auch am Sonntag scheint meistens die Sonne, allerdings kann es zwischendurch mal ein paar Wolken haben, die die Sonne auch mal abdecken. Das Wetter ist es am Wochenende ideal zum Wandern. Auf dem Passwang oben gibt es zum Beispiel einen wunderbaren Blick auf die Alpen. Aber wenn man auf die Jurahöhen geht, dann ist es sicher gut, wenn man am Sonntag eine Windjacke dabei hat, weil dann blasen dort einen zügigen Wind.
Das war es vom Regionaljournal Basel. Das nächste Regionaljournal, das gibt es erst wieder morgen oben um 5:30. Schon am Mittag schauen wir aber in die anderen Regionen in der Schweiz.
Regional Diagonal, die Woche quer durch die Schweiz. Morgen Mittag mit diesen Themen. Wie gottlos dürfen Plakate sein? Stadt Zug hat Werbeplakate von Atheisten verboten, Luzern nach Zögern erlaubt. Ein Ethikdozent und CVP-Politiker sagt, warum er so Verbot daneben findet. Wie handylos lebt mir Solothurner Gemeinde Günzberg? Das Stimmvolk hat an Urne klar Nein gesagt zu den Mobilfunkantennen. Trotzdem wird im Dorf mobil telefoniert, wie überall. Und wie volksnah ist die Oper heute? Beim frisch preisgekrönten Theater Basel ist man überzeugt, dass die Oper nicht mehr so elitär ist wie früher. La Bohème im Hochhaus lässt grüssen. Das 3 von den Themen, morgen Samstagmittag nach der 12 Uhr Nachrichten, hier auf DRS1, regional diagonal.
Und auch diese Sendung begleitet hat sie am Mikrofon Wanda Düring.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.